Eigentlich möchte ich heute nur ein bisschen mit euch in der Bibel lesen. In einem Buch, was mir vor 3 Wochen neu begegnet ist, wo ich jetzt durch meine Schichtarbeit auch Zeit habe, früh morgens viel zu lesen. Und ich habe einfach angefangen zu lesen und habe weitergelesen und weitergelesen und weitergelesen. Und ich weiß nicht, wie weit wir jetzt kommen. 40 Minuten haben wir Zeit. Ich denke, wir machen es einfach. Aber der erste Gedanke, bevor ich überhaupt dieses Buch gelesen habe, mit was für einem Menschen haben wir es denn hier überhaupt zu tun? Und ich weiß nicht, es gibt etwas, was jeden von euch euer ganzes Leben lang begleitet, von eurer Geburt bis zu eurem Tod. Ich weiß nicht, ob ihr so drauf kommt, wahrscheinlich kommt ihr nicht drauf. Ich will es auch nicht euch lange auf die Folter spannen, das ist euer Name. Jeder von euch heißt irgendwie, also gut, der Nachname kann sich bei den Frauen, heutzutage auch bei den Männern mitunter ändern, aber der Name an sich, wie man euch dann mal von Geburt an genannt hat, der bleibt. Im Hebräischen hat der Name eine Bedeutung. Gut, unser Name hat jetzt auch eine Bedeutung, das weiß man nicht so. Also ich habe nachgeguckt, mein Name Andreas heißt zum Beispiel der Mannhafte, der Tapfere. Ob das jetzt passt oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube auch nicht, dass sich meine Eltern darüber großartig Gedanken gemacht haben und mir diesen Namen bewusst gegeben haben. Ich habe nochmal weiter nachgeguckt. Viktor heißt der Sieger. Nikolaus heißt Sieg des Volkes. Waldemar heißt berühmter Herrscher. Das sind alles so, ja. Man kann heute im Internet alles googeln, was denn so die Namen bedeuten. Ich habe noch ein paar mehr Namen geguckt, aber diese Namen haben alle etwas gemeinsam. 4 habe ich jetzt vorgelesen. Diese Namen haben alle etwas gemeinsam. Sie deuten auf mich, sie deuten auf den Träger des Namens. Und jetzt möchte ich euch von einem Menschen etwas vorlesen. Und dieser Mann heißt Josua. Wisst ihr, was das übersetzt heißt? Der Herr ist Rettung. Dieser Name weist weg von sich auf einen anderen. Dieser Name weist hin auf Gott. Auf der Herr ist Rettung. Das ist übrigens das Gleiche wie Jesus. Das heißt genau das Gleiche. Der Herr ist Rettung. Weg von sich selber auf Gott. Und dieser Josua, also wir können schon mal aufschlagen, Josua Kapitel 1, Vers 1, dieser Josua, der taucht jetzt auf einmal so auf. Aber der taucht nicht einfach so auf, weil wenn wir schon ein bisschen weiter zurücklesen würden, der taucht sogar schon im 2. Mosebuch das erste Mal auf. Also der ist kein Unbekannter, der hat viele Dinge schon erlebt. Der hat wirklich große Dinge schon erlebt. Der ist zum Beispiel mit Mose auf dem Berg gewesen, als Mose danach die Gebote empfangen hat. Da war Josua mit auf dem Berg, zwar nicht ganz oben, aber er war mit dabei. Und er war einer von den beiden Kundschaftern mit Kaleb zusammen, die im verheißenen Land waren. Und er war einer der einzigen, die einen wahrhaftigen, einen guten, einen in Gottes Sinne realistischen Bericht gegeben haben von dem Land. Er war der, der unten gekämpft hat, als Mose oben auf dem Berg stand und Hur und Aaron zusammen gebetet haben. War Josua der General, der unten den Kampf geführt hat. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis aus diesem, also der Name Josua wurde übrigens auch noch geändert, hieß vorher Joshua, aus diesem Josua danach hat der wurde, von dem wir heute lesen. Und glaubt mir, das geht jedem von euch, von uns auch so. Wir sind nicht auf einmal da, sondern Gott geht mit uns einen Weg, um uns dann irgendwann mal für eine ganz bestimmte Aufgabe zu gebrauchen. Das werdet ihr bei allen Menschen der Bibel lesen, ein Petrus, ein Paulus, wie sie nicht alle heißen, die tauchen zwar einmal auf, aber dann nimmt sie Gott mitunter für eine Zeit lang weg, wie wir es beim Paulus erleben. Oder dann begleitet Gott uns durch deren Leben, wie es zum Beispiel bei Petrus war. Der hat sich auch entwickelt, bis Gott ihn zu diesem ganz besonderen Dienst gebrauchen konnte. Und jetzt schauen wir einfach mal, was wir heute über den Josua lernen. Denn es gibt so einen Spruch, das sagt man bei uns auf der Arbeit immer, lebenslanges Lernen. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Ihr müsst euch euer ganzes Leben lang entwickeln, weiterentwickeln. Wir sind nie wirklich fertig. Und dieser Josua ist jetzt an einem Punkt, wo Gott sagt, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt möchte ich dich, Josua, der Herr ist Rettung, jetzt möchte ich dich ganz besonders gebrauchen. Kapitel 1. Ich lese einfach mal, sag zwischendurch was dazu und dann lesen wir weiter. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen. So, wie wird der Josua hier beschrieben? Als Diener des Moses. Okay. Diener eines Menschen, Diener des Mose. Und dieser Diener des Mose taucht hier jetzt auf. Aber warum ist das so wichtig, dass er der Diener des Mose ist? Oder war? Mose ist ja mittlerweile schon gestorben, als Josua das jetzt schreibt oder geschrieben wurde. Diener des Mose. Hat vielleicht Josua gerade durch diese Dienstbereitschaft, durch diesen Dienst so viel gelernt, dass Gott ihn jetzt für diese besondere Aufgabe gebrauchen konnte? Hat ihn das qualifiziert, dass er Diener war? Was qualifiziert dich, oder wenn du heute ein Bewerbungsgespräch führen musst, was führst du dann halt auf als Qualifikationen für deine neue Stelle, die du dann ausführen möchtest? Ich habe dieses Projekt geleitet, ich habe diese Zeugnis, ich weiß nicht, was du sagst oder was du in deinem Lebenslauf da reinführst. Im Josuas Lebenslauf steht als Qualifikation Diener des Mose. Und wenn ihr noch mitgelesen habt, steht über Mose Knecht des Herrn. Eindeutiges, klares, autoritäres Dienstverhältnis. Autorität jetzt übrigens nicht im negativen Sinne gebraucht, sondern ein Dienstverhältnis, in dem klar war, wer das Sagen hat und auch klar war, wer auszuführen hat. Und das ist nicht negativ gemeint hier, weil Gott hat ja diesen Josua berufen, weil er es gelernt hat, zu dienen, wirklich zu dienen und nicht sich hinzustellen und zu warten, dass jetzt endlich mal seine Stunde kommt, sondern er war ein Diener, ein wirklicher Diener, einer, der nicht auf sich geschaut hat, sondern der darauf geschaut hat, Mose braucht Hilfe und Gott hat mich dafür berufen und ich glaube, der hat sich nicht in den Vordergrund gestellt, sondern er hat einfach seinen Dienst ausgeführt. Und das qualifiziert ihn. Das müsste eigentlich auch uns qualifizieren. Nicht, hier bin ich, sondern, ja, wenn du willst, dann gebrauche mich. Ich bin bereit. Gebrauche mich. Und wie gesagt, Josua tauchte schon im zweiten Buch Mose auf. Und jetzt hat Gott etwas mit ihm vor. Ich habe mir etwas aufgeschrieben oder einen Satz aufgeschrieben, damit ich den bloß nicht vergesse. Wer nicht selbst unter Autorität steht, kann nicht über andere Autorität ausüben. Nochmal zum Mithören. Wer nicht selbst unter Autorität steht, kann nicht über andere Autorität ausüben. Heute haben wir meistens die Macher vor uns. Die Typen, die etwas voranbringen wollen, die etwas leisten wollen. Aber ich denke mir, solche Typen sind mitunter sehr gefährlich. Ich kenne Menschen, die haben auf alles eine Antwort. Du kannst sie fragen, was du willst. Die wissen immer Bescheid. Solche Menschen sind nicht schlau. Solche Menschen sind mitunter sehr willkürlich. Vielleicht sogar unberechenbar. Weil sie nicht zugeben können, dass sie Hilfe brauchen. Weil sie keine Autoritäten akzeptieren. Weil sie meinen, es kommt auf sie an. Und weil sie mitunter ein sehr falsches Selbstbild haben, sich darstellen, aber nicht auf den hinweisen, jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Namen des Josua, der Rettung ist. Wenn solche Menschen da vorne stehen und sagen, wir organisieren den Konzern um, hör auf mich, dann geht's dir gut. Solche Leute sind sehr gefährlich und solche Leute sind immer in der Gefahr, ihre Macht zu missbrauchen und sich selbst zu wichtig zu nehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass Josua eingeführt wird als Diener des Mose. Er hat gelernt zu gehorchen, Menschen zu gehorchen und Gott zu gehorchen. Und Gott zu gehorchen. Zu wissen, ich bin jetzt Diener des Mose, aber eigentlich ist dieser Mose ja auch nur ein Knecht des Herrn. Wir sind zusammen eingesetzt für eine Sache, die ist höher. Es geht nicht darum, dass ich jetzt Israel einnehme, sondern es geht darum, dass Gottes Wille geschieht und dass er mich dafür gebraucht. Und dann will ich, Josua, mich dafür auch gebrauchen lassen. Der war nicht willkürlich, eigenmächtig oder sonst irgendwas, sondern er war zutiefst demütig, abhängig und hingegeben. Und deshalb konnte Gott ihn auch für diese Aufgabe gebrauchen. Ihr kennt ja das Buch oder den Film Not a Fan, und wir werden bald im 1. Korinther 7, wenn das alles noch klappt mit unseren Zusammenkünften, lesen, dass wir nicht Knechte der Menschen werden sollen. Steht im 1. Korinther 7, Vers 23. Aber das ist es gerade nicht, was Josua auszeichnet. Er konnte einem Menschen gehorchen, er konnte sich einem Menschen unterstellen und sich trotzdem nicht zum Knecht dieses Menschen machen, weil er wusste, dieser Mensch, Mose, kämpft, arbeitet, ist von Gott für diese Sache auserwählt. Und deshalb will ich mich auch als Diener dieses Mose unterstellen, weil Gott diesen Mose gebrauchen möchte. Und ich möchte ihm dabei helfen, und Gott hat mich dafür benutzt. Und jetzt ist die Zeit, dass Josua weitergeht. Weitergeht. Vers 2. Mein Knecht Mose ist gestorben. Jetzt ist er nicht mehr da, der Mose. Jetzt muss Josua alleine zusehen. Ja und nein. Er muss menschlich gesehen alleine zusehen, weil es ist nicht nur Mose gestorben, sondern Aaron ist auch gestorben, Miriam ist auch gestorben, die ganzen alten Leute sind gestorben. Kaleb nicht, aber egal. Aber sonst, diese alte Generation ist weg, und jetzt steht Josua da, und den, auf den er bestimmt immer geschaut hat, auf Mose, ist gestorben. Und jetzt sagt Gott, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und das ganze Volk, und das waren viele, in das Land, das ich ihnen geben werde, den Kindern Israel. Unterstreicht euch bitte, zumindest den Namen, dass ich Gott ihnen geben werde, den Kindern Israel. Jeden Ort, den eure Fußsohlen betreten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter, bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang, Josua. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Hat Gott etwas versprochen? Das ist schon lange her. Aber das hat er nicht vergessen. Da hat Gott etwas mal gesagt, und vielleicht haben die gar nicht mehr daran gedacht. Vielleicht haben die es gar nicht mehr geglaubt. Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, jetzt ist die Zeit, und dann werde ich mein Versprechen einhalten. Ausführen durch dich, Josua. Mose durfte übrigens nicht ins verheißene Land. Ich glaube, ihr wisst warum. Aaron durfte auch nicht mit ins verheißene Land. Sie durften es zwar sehen, aber sie durften nicht hinein. Wegen einer Kleinigkeit, eigentlich keine Kleinigkeit, diese Geschichte mit Meriba, könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Ich meine, ich weiß überhaupt nicht, wer das nachliest, wenn man hier vorne sagt, könnt ihr nachlesen, ob das überhaupt einer macht, aber ihr könnt es nachlesen, wenn ihr wollt. Gott hat den Mose bewusst nicht ins Land gelassen, weil er sich an einem Punkt falsch verhalten hat, nicht Gott dargestellt hat, mit diesem Zornausbruch, wo er dann auf den Felsen geschlagen hat. Und das war schon für Gott ein Grund zu sagen, das verheißene Land wirst du nicht sehen. Jetzt können wir natürlich ins Neue Testament gehen und wissen, Mose hat es nachher doch gesehen, er ist sogar drin gewesen, ist egal jetzt. Aber wegen dieser einen Sache hat Gott auch da sein Wort gehalten, nämlich Mose, in dieser Zeit auf dieser Welt wirst du nicht kommen. Aber ich habe mein Versprechen an dieses Volk nicht vergessen, und jetzt, wo du, Mose, tot bist, oder wo Mose tot ist, er spricht ja dann nicht mit Mose, wo Mose tot ist, wo Aaron tot ist, dann wird es passieren, dass ich Gott mein Wort wahr mache. Und Josua, du bist jetzt der Mann, der dieses Volk nach meinem Willen in das von mir verheißene Land führen wird. Ich habe das versprochen, Gott, also ich, Gott, habe das versprochen, und ich werde das abhalten. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wie fühlst du dich da als Josua? Ich glaube, nicht besonders gut, weil du weißt, vorher hast du auf Mose gehört, Mose hatte direkten Kontakt mit Gott, aber jetzt haben wir am Anfang auch gelesen, dass Gott mit Josua redet. Aber ich glaube, man fühlt sich nicht besonders toll, wenn man die Verantwortung von über einer Million Menschen hat und jetzt dasteht und so etwas eigentlich noch nie gemacht hat. Warum sollst du es dann tun? Weil du hast ja keine Erfahrung. Du bist ja nur immer ein Diener, ein Knecht, ein Sklave des Mose gewesen. Hier steht die Begründung. Ich bin mit dir und ich werde mit dir sein. Und ich will dich nicht aufgeben und verlassen will ich dich schon mal gar nicht. Der Zuspruch Gottes, ich will meine Verheißung erfüllen und ich bin bei dir und ich werde bei dir sein, aber ich werde dich nicht verlassen, steht hier, der war genug. Das war ausreichend, um als Feldherr Millionen, ich weiß nicht wie viele, steht immer nur von Männern da, ich sage einfach, ich kann gar nicht sagen, Millionen von Menschen, ins Land zu führen. Wenn du ein Wort Gottes hast und Gott sagt dir das Wort, dann ist das genug. Überleg nicht, wie soll ich das tun? Habe ich noch nie gemacht? Sind alle dagegen? Kann ich nicht? Will ich nicht? Ich bin mit dir. Ich werde dich nicht aufgeben. Ich werde dich nicht verlassen. Wenn Gott das sagt, dann sind alle Abers uninteressant. Und ich weiß, wie leicht sich das sagt und wie schwer das in der Situation ist. Und Josua musste das lernen, aber er hat schon viel gelernt. Und er wusste auf jeden Fall, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Dieser Gott ist wahrhaftig. Und dieser Gott redet jetzt mit mir und er sagt mir etwas. In gewisser Weise hat er es ja auch schon mit Mose zusammen erlebt. Gott kommt zu seinem Ziel. In der Situation gibt es tausend Abers aus deinem eigenen Herzen und natürlich auch von vielen wohlgemeinten Ratschlägen von netten Menschen um dich herum. Aber wenn Gott etwas sagt, dann wird er es auch tun, zu seiner Zeit, auf seine Weise, in seiner Kraft, und zu seiner Verherrlichung. Zu seiner Verherrlichung. Ich, Josua, möchte zu Gottes Verherrlichung da sein. Und ich kenne es doch. Ich bin doch immer schon ein Diener des Mose gewesen. Und er ist ein Diener Gottes gewesen. Zu seiner Verherrlichung. Wenn ich jetzt schweige, wenn ich jetzt nicht losgehe, wird Gott nicht verherrlicht. Und ich schaue auf mich und ich schaue auf meine Einschränkungen und ich schaue auf meine Schwächen und ich schaue auf so viel, was in mir ist. Aber Gott will sich durch mich verherrlichen. Ich glaube, ich sollte gehen. Ich glaube, ich sollte diesem Gott gehorchen, weil er etwas mit mir vorhat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit mir schwachen Menschen funktioniert. Aber wenn Gott es wirklich durch mich tun will, dann kann er sich richtig verherrlichen. Weil es nämlich nicht in mir und in meiner Kraft liegt, sondern absolut sichtbar ist, dass es Gottes Kraft ist. Vers 6. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, es ihnen zu geben. Gott hat etwas geschworen, muss er nicht, aber tut er. Gott gibt einen Eid, ich will das tun, ich, Gott, verbürge mich, dass ich das tun werde. Ich habe das diesem Volk geschworen. Josua, erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Und deshalb sei stark und mutig. Was versteht ihr unter stark und mutig? Es sind nicht hier die Muskelmänner, das sind nicht die, die halt menschliche Kraft haben. Stark ist auch nicht, habe ich jetzt was? Wenn ich das hier habe, ist das ja auch irgendwie, das ist hart, das ist knackig, das ist, kann man was mitmachen. Aber das ist nicht stark, das ist stur, das ist starr. Wenn ich etwas habe, was ich auch ein bisschen nachgibt und was dann immer noch Kraft hat, das ist stark. Was ein Ziel verfolgt, oder wie ich mir hier aufgeschrieben habe, habe ich mir auch bei Wikipedia rausgegoogelt, kräftig, leistungsfähig, widerstandsfähig. Das ist stark. Und das sieht man oft gar nicht. Da kann eine kleine Sache viel stärker sein als eine große Sache. Ich sage es nochmal. Entschlossen, unerschrocken, das ist das Falsche. Kräftig, leistungsfähig, widerstandsfähig. Das ist stark. Weil wenn ich das Starke hier zerbreche, dann ist es kaputt und unnützlich. Aber dieses hier zeigt Widerstand und ist wirklich stark, materiell. Aber man sieht es ihm nicht an, weil es so klein, so menschlich vielleicht unbedeutend ist. Und die großen Muskelmänner, diese großen Goliaths, die sind auch ziemlich unbeholfen, ziemlich träge. Und wenn die liegen, dann liegen die. Ich habe auch noch mutig gegoogelt. Ich habe mir gedacht, was ist denn mutig? Ihr kennt wahrscheinlich das Wort Mutprobe. Und wenn ich an Mutprobe denke, denke ich, ich stelle mich vor einen Abgrund, ich stelle mich auf ein Haus und dann springe. Oder irgend sowas oder irgendwas. Ich bin da nicht besonders kreativ drin, aber mach irgendwas Gefährliches. Das zeigt Mut. Eigentlich zeigt es Dummheit und zeigt es Überheblichkeit. Ich stehe auf dem Haus. Ich springe. Ist doch dumm, ne? Ich kämpfe gegen den Tiger. Ist das Mut? Wikipedia sagt, Mut ist, also das, was ich gerade gesagt habe, war eher leichtsinnig. Mut ist entschlossen, unerschrocken, heldenhaft. Gefällt mir. Gefällt mir. Gute Definition. Unerschrocken, heldenhaft. Sei stark und mutig. Warum sagt Gott, sei stark und mutig? Weil es schwierig wird, klar. Weil es schwierig wird, genau. Weil er nicht auf einmal im verheißenen Land ist, sondern weil auch das noch seine Zeit dauern wird. Weil er den Josua nicht eingesetzt hat und dann gibt es keine Probleme mehr, sondern weil es Probleme geben wird, weil Gott realistisch ist. Weil Gott weiß, es gibt auch Widerstand, es wird auch Widerstand im Volk geben. Weil Gott weiß, es ist kein Zuckerschlecken. Also sei, von der Zeit her, ich glaube, das habt ihr gemerkt, und wenn nicht, sage ich es euch, sei ist etwas, das heißt vollendete Gegenwart. Also das ist kein Punkt, an dem ich mal mutig sein soll für 10 Minuten, sondern das ist ein fortlaufender Vorgang. Sei beständig stark und mutig. Nicht nur einmal in dieser Aktion, in dieser Begebenheit, sondern immer deinen ganzen Dienst, dein ganzes weiteres Leben mit mir. Vielleicht sagt er das dir gerade auch. Vielleicht brauchst du das gerade auch. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, da wünschst du dir Veränderung. Da wünschst du dir plopp, dass sich dieser Zustand gerade ändert. Und er ändert sich nicht. Vielleicht hast du das Gefühl, das ist gerade zu viel für dich. Und es ändert sich nichts. Und Gott sagt dir vielleicht gerade auch so einen Vers, der in dein Leben scheinbar überhaupt nicht hineinpasst, nämlich sei stark und mutig. Und du denkst, ich habe keine Kraft für irgendetwas. Und er sagt, brauchst du auch nicht. Weil Josua heißt ja, der Herr ist Rettung. Schau immer wieder auf das, der Herr ist Rettung. In dieser Situation will Gott Rettung schenken, will Gott durch dich Rettung schenken. Und du fühlst dich absolut daneben, du fühlst dich absolut unbrauchbar, du fühlst dich deplatziert, also nicht am richtigen Platz. Und Gott sagt, gerade du bist hier richtig, weil ich habe dich kennengelernt als Diener des Mose. Und Mose war ein guter, ein wahrer Knecht, Sklave von mir. Du bist genau richtig. Und du darfst auch wirklich stark und mutig sein. Und ich mache nochmal eben Luther. Luther übersetzt das mit getrost und unverzagt. Vielleicht ist das für den einen eine schönere Übersetzung. Aber du darfst wirklich stark und mutig sein. Weil ich, Gott, habe eine Verheißung gegeben für das Volk. Und ich, Gott, habe mich verbürgt mit einem Eid. Und ich, Gott, möchte dich jetzt gebrauchen. Deshalb darfst du stark und mutig sein. Deshalb sollst du stark und mutig sein. Weil du nicht auf dich schaust, sondern weil du auf mich, Gott, schaust. Ich kenne das, dass man öfter mal so sagt, glaub doch an dich selbst, vertrau doch auf dich selbst. Guck mal, was du für tolles Potenzial, was für gute Fähigkeiten, was du alles in dir hast. Und gerade das sagt Gott hier nicht. Er sagt nicht, glaub an dich, sondern er sagt, glaub an mich. Glaub an mich, wenn du an dich glaubst. Brauche ich euch nicht zu erzählen, was dabei rauskommt, aber glaub an mich, glaub an Jesus Christus, glaub an den, der Rettung schenken will. Rettung, nicht Veränderung oder ein bisschen Streichlein halten, sondern der Rettung schenken will. Ich, Gott, möchte Rettung schenken. Und weil ich das schenken möchte und weil jetzt der richtige Zeitpunkt ist, darfst du, sollst du, musst du stark und mutig sein. Und es wird geschehen und ich möchte dich dafür gebrauchen und du wirst es selber erleben dürfen. Vers 7, sag das nochmal. Sei stark, sei du stark, sei du nur stark und mutig. Aber das sei auf jeden Fall. Vertraue auf mein Wort. Sag nicht super toll, was Gott für Verheißungen gehabt hat, gegeben hat. Ich freue mich darüber. Sag, geh los. Musst du in Anspruch nehmen. Muss ich in Anspruch nehmen. Wenn es mir reicht, zu erkennen, wie Gott ist, ist das nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit sagt, im Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat, sollst, musst, darfst du auch losgehen. Darfst du dich darauf verlassen. Hier gibt es Wahrheit. Hier gibt es Fundament. Hier gibt es Grundlage für dein Handeln. Sei stark im Herrn. Sei mutig im Herrn. Und weiter geht's. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, nicht zur Rechten und nicht zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin, auch ein beständiger Vorgang, forsche darin, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten und jetzt zum dritten Mal, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken, sei unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Verlass dich auf Gott. Achte darauf, was in dem Gesetz steht, was im Gebot steht, was in dem Wort Gottes steht, und forsche darin. Auch wieder so eine Gegenwart, eine fortlaufende Gegenwart. Nicht lies einmal da drin und denk, boah, jetzt habe ich es verstanden. Forsche darin. Halte dich darin auf. Bewege dich in diesem Wort, im Willen Gottes, ihn zu verstehen und zu tun. Das ist ja oft für uns das Schwierige, das auch zu tun. Uns nicht darüber zu freuen, was Gott mit den Menschen vor 100, vor 200, vor 1000 Jahren getan hat, sondern es zu tun, auch zu sagen, aber dieses Wort gilt auch mir. Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn er das sagt, dann gilt das auch. Dann gilt das auch mir heute. Lerne Gott kennen, weil er offenbart sich durch sein Wort. Wie willst du Gott anders kennenlernen? Es gibt Leute, die gehen in den Wald und freuen sich an der Schöpfung. Das ist schön. Aber wenn ich Gott, meinen himmlischen Vater, kennenlernen will, dann muss ich mit ihm reden. Dann muss ich ihm zuhören. Und hier hat er so viel gesagt, und das ist nicht nur Information, das ist aktiv Reaktion, die gefordert ist. Ich muss auf das reagieren, was er sagt. Sonst ist es für mich einfach nur eine Story, eine Geschichte. Und zwar das ganze Gesetz, steht es hier in Vers 7, das ganze Gesetz. Ich habe früher mal gelernt, man kann von zwei Seiten vom Pferd fangen. Das heißt zu Deutsch, wenn du da sitzt und du hast keine Ahnung von Reiten, dann ist das nicht besonders prickelnd. Dann freust du dich gerade mal, dass du sitzt. Aber wenn du anfängst zu reiten, dann kommt Bewegung rein. Und das Pferd da unter dir, das hat richtig Power, richtig Kraft. Und was willst du? Sitzen bleiben. Genau, du willst nicht vom Pferd fallen. Und du weißt, es geht, es wird schwierig. Ich bin nicht am Ziel, sondern ich muss reiten, ich muss auf diesem Pferd bleiben, ich muss im Sattel bleiben. Und das Pferd ist nicht unbedingt einfach. Also ich versuche das jetzt darzustellen, unser Leben ist nicht unbedingt einfach, das Pferd mit dem, ich versuche das Bild jetzt darzustellen, aber wir konzentrieren uns oft darauf, die Gefahr ist, ich sitze auf dem Pferd, ich halte die Zügel, ich habe gelernt, ich tue, jetzt ist die Praxis da und dann denkst du, auf der rechten Seite ist der Bach, ich darf nicht in den Bach fallen und ziehst absolut nach links, damit du nicht in den Bach fällst, aber ziehst so weit nach links, dass du auf der falschen Seite dann doch vom Pferd fällst, dass du nicht mehr ausgewogen bist, dass du so auf die Gefahr konzentriert bist, wie das Kaninchen auf die Schlange guckt und vergisst, dass es ja wichtig ist, im ganzen Gesetz zu bleiben und nicht eine Sache so zu betonen, damit ich bloß keinen Fehler in dieser Sache mache und die andere Sache vollkommen vergesse. Und dann auch noch stolz bin, dass ich den Fluss umschifft habe, aber gar nicht gemerkt habe, dass auf der anderen Seite vielleicht der nackte Asphalt liegt. Jesus hat den Gesetzesgelehrten, den Pharisäern damals gesagt, es ist gut, was ihr tut. Es ist super toll, wie ihr euch in dem Gesetz auskennt. Es ist toll, was ihr da lest und macht und tut. Aber verzehntet nicht die Minze. Ich weiß nicht, versteht ihr, was er damit meint? Nehmt's nicht, packt euch nicht eine Kleinigkeit daraus und betont die über. Er redet mit den Leuten über die Sabbatgebote, über das Sabbatgebot, über die Reinigungsgebote. Er redet mit den Leuten, die auch verstehen müssen, das hat einen Sinn. Dieses Gebot ist nicht um des Gebotes willen da, dass du dieses Gebot ausführst, sondern Gott hat einen Sinn dahinter. Der will etwas damit bezwecken. Dieses Gebot hat einen Nutzen, aber das Gebot ist nicht heilig, sondern das, was ich Gott damit ausführen, was ich damit zeigen möchte. Lebe in dem Gebot Gottes. Aber weiche nicht ab, wie er es hier schreibt, weder zur rechten noch zur linken. Und dann muss ich darin wirklich zu Hause sein. Es ist super toll, Bibelverse auswendig zu können. Aber ich muss sie auch verstehen. Sagst du natürlich, ja, Gott wird sie mir durch seinen Geist schon offenbaren, wie ich sie zu verstehen habe. Ja, aber dann muss ich sie mir auch sagen lassen. Dann muss ich auch mir von Gott sagen lassen, was er damit meint. Und gehorchen. Ein Diener hat eine Aufgabe und die erste Aufgabe eines Dieners ist, er muss gehorchen. Ich weiß, das passt nicht in unsere Zeit. Wir sind alle autonome Menschen, wir wissen es alle besser. Aber wo kommen wir denn damit hin mit unserem Besserwissen? Ihr kennt das doch, manche sagen jetzt auch, Besserwisser. Aber ist nicht positiv, ist kein Kompliment, wenn man nicht als Besserwisser bezeichnet. Und diese Leute, die nicht korrekturfähig sind, ich sage ja schon fast beratungsresistent sind, aber die Leute, die sich nichts sagen lassen, die laufen vor die nächste Wand mit vollem Karacho, mit vollem Schwung. Und Gott gibt uns ein Regelwerk, nicht um uns zu gängeln, sondern um uns recht zu führen. Ich als Mann bin auch betroffen in der Hinsicht, wenn ich mein neues Ding programmieren will und ich nicht in der Lage bin, oder nicht willig bin, die Gebrauchsanweisung zu lesen. So dick kann ich selber, bis ich alles verstellt habe. Ja, und jetzt nur, wie geht's weiter? Wie kriege ich das zurück? Ich habe mein Radio programmiert, war nicht in der Lage, nicht willig, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Auf einmal hatte ich da russische Buchstaben. Ja, hallo? Display, wie kriege ich das wieder zurückgestellt? Weil ich nicht in der Lage war, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Wir können es doch, aber wir wollen es nicht. Es ist nicht eine Frage des Nicht-Könnens, sondern des Nicht-Wollens. Aber Gott ist realistisch, er sagt dir, es ist ein Weg. Und auf diesem Weg musst du bleiben. Und ich habe dir die richtigen, die wahren, die beständigen, die auch noch heute gültigen Gesetze und Gebote gegeben. Hast du sein Wort gegeben. Und wenn du dich daran hältst, dann geht es gut. Wenn ich von hier nach meinem Arbeitsplatz möchte, ist der schnellste Weg Luftlinie, diese Richtung. Ich muss allerdings bedenken, dass Luftlinie ist nicht praktikabel. Wenn ich Luftlinie den schnellsten Weg gehen möchte, geht er über Felder, über Häuser, über durch. Mit einem Auto kann ich Luftlinie nicht fahren. Wenn ich zu schnell fahre, bin ich froh auf der Autobahn, dass ich Leitplanken habe. Nicht, dass ich mit ihnen in Berührung kommen möchte, aber dass ich auf gar keinen Fall möchte, dass ich über die Leitplanke gehe, also dass ich sprich irgendwo in den Abgrund runterkomme. Gottes Gebote dürfen, sollen, müssen Leitplanken sein und Straßen müssen sein, damit ich wirklich vorankomme. Und wenn ich meine, das gilt nicht für mich, und wenn ich meine, eine Ampel ist eine Behinderung, die mich schnell ans Ziel bringt, also die mich halt davon behindert, schnell ans Ziel zu kommen, dann kann ich das ja mal mit dem Straßenverkehrsamt oder mit den Leuten in Flensburg ausdiskutieren. Und wenn ich meine, ich komme ohne Gottes Gebote schneller ans Ziel, kann ich das ja mal, wenn ich möchte, mit meinem Schöpfer ausdiskutieren. Gott gibt Mose, gibt Josua klare Anweisungen, um ihm zu zeigen, so werde ich, Gott, dich sicher und gut ans Ziel, ans verheißene Land bringen. Ist das nicht schön, wenn ein Josua guckt und sich vielleicht, sich bestimmt nicht fähig, vielleicht auch nicht würdig fühlt, diese Aufgabe auszuführen und dann zu wissen, Gott ist mit mir, Gott gibt mir Verheißung, Gott hat mir schon dreimal gesagt, sei stark und mutig, weil ich habe versprochen, vielleicht ist das Gefühl noch nicht da. Vielleicht fühlt sich Josua noch immer irgendwie, weiß ich nicht, steht nichts davon da. Ist das nicht interessant? Es steht in keinem Wort da, wie sich unser Josua gerade fühlt. Und wisst ihr was? Ich glaube, ihr macht euch, ich mir übrigens auch, sehr viele Gedanken. Fühle ich mich gerade danach? Habe ich gerade Lust dazu? Und das interessiert Gott. In diesem Falle hier überhaupt nicht. Weil Gott hat gesagt, ich habe dich dafür bestimmt und das Gefühl, das wird sich einstellen. Aber das Gefühl ist nicht das, worauf du vertrauen sollst. Das Gefühl ist das, was kommt, wenn du mir gehorchst. Und es ist gut, einer guten Autorität zu gehorchen. Es ist gut, Gott zu gehorchen, weil Gott den Überblick hat. Ich glaube, zwei Verse schaffen wir noch. Und da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk. Traut man sich heute was zu sagen? Da gibt einer Anweisung, da gibt einer keine Vorschläge, da gibt einer Anweisung. Gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzehrung, denn in 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan dort gehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nimmt. Josua traut sich doch tatsächlich, hier dem Volk Anweisungen zu geben, Befehle zu geben. Wenn ihr nachher das Kapitel zu Ende lest, ihr werdet merken, die machen das. Die diskutieren nicht rum, die machen das. Und das ist gut so. Wenn du einen guten Führer hast, der selber für die Sache kämpft, der selber für die Sache einsteht, der überzeugt ist und, denkt an den ersten Vers, der ein Diener ist, der das gelernt hat, selber als Diener aufzutreten, selber sich unter die Autorität Gottes zu stellen, dann darfst, dann sollst, dann musst du diesem Führer auch gehorchen. Und Josua geht los und sagt dem Volk, was sie zu tun haben. Und wenn ihr euch an die Mose-Geschichten erinnern könnt, das Volk war nicht immer hinter Mose. Es hat manchmal rebelliert, gemotzt, gemurrt. Aber es ist ihnen nie zum Segen geworden. Wenn das Volk eigene Wege gehen wollte, ist es ihnen nie zum Segen geworden. Vielleicht hat das Volk jetzt erkannt, mit Gott kommen wir ans Ziel. Wir sind jetzt 40 Jahre durch die Wüste marschiert und es hätten bestimmt keine 40 Jahre sein müssen. Diesen Weg hätten wir ein paar Monaten geschafft. Wir sind jetzt 40 Jahre durch die Wüste marschiert. Und jetzt stehen wir vor dem verheißenen Land und jetzt macht Gott in gewisser Weise einen Neuanfang. Jetzt benutzt er den Josua und uns möchte er jetzt hinbringen. Und jetzt sagt er es uns, in 3 Tagen geht's los. Aber er sagt ihnen auch, nehmt euch was zu essen mit. Es kommt jetzt was Neues. Es kommt jetzt nicht mehr Manna vom Himmel. Es kommt jetzt was Neues. Ihr müsst jetzt auch dafür sorgen, dass ihr versorgt seid. Aber nur für 3 Tage. Ihr braucht nicht euch zu kümmern, wie es im Land wird. Im Land werde ich für euch sorgen. Aber denkt jetzt bitte auch an die Zeit, die jetzt kommen wird. Und vielleicht kommen bei Ihnen 3 Tage Passa, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Vielleicht hat Gott hier noch irgendwie ein besonderes Zeichen, was er den Leuten mitgeben möchte, aber er sagt ihnen auf jeden Fall, es beginnt jetzt etwas Neues. Und ihr werdet dieses Neue erleben, ihr werdet mit dabei sein, und es ist nicht mehr lange hin, es sind wirklich nur noch 3 Tage, aber bereitet euch auf diese Zeit vor. Bereitet euch bewusst vor. Und wenn ihr das nicht tut, werdet ihr ein Problem kriegen. Aber ihr dürft euch auch darauf verlassen, weil ich Gott diesen Josua sende, für euch sende. Und das Wort, was ich damals schon angekündigt habe und jetzt warm machen will, werdet ihr es bewusst jetzt erleben dürfen. Werdet ihr vom Glauben ins Schauen übergehen. Ich glaube, diese Zeit ist sehr interessant, in der wir jetzt leben. Und ich glaube, am interessantesten wäre sie, wenn wir jetzt vorm Fernseher sitzen würden, uns das Ganze angucken würden, und wenn es uns unangenehm würde, dann können wir auf die Vorspultaste drücken, und dann wüssten wir, am Ende wissen wir ja, was bei rauskommt. Wir wissen ja, das Happy End kennen wir ja. Wir wissen ja, wo wir einmal mit Jesus sein werden. Wir wissen ja einfach, wie es ausgehen wird. Und wir würden gerne auf die Vorspultaste drücken. Und Gott sagt, nein, du drückst jetzt nicht auf die Vorspultaste, du gehst jetzt über diesen Jordan und du wirst stark und mutig sein müssen. Aber du brauchst es, du sollst es, du darfst es nicht aus dir selber heraus sein, sondern du darfst eins wissen, auf diesem Weg gilt das, was der Name Josua uns sagt, der Herr ist Rettung. Stehen wir auf und beten. Vater, wir danken dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen, heute, morgen, für unsere weitere Zukunft, bezüglich unserer Zusammenkünfte hier, bezüglich unserer ganzen Fragen, Gedanken, die uns so durch den Kopf gehen, und halt auch, dass wir wissen dürfen, was du sagst, das gilt. Das hast du gesprochen, da hast du dich für verbirgt, und darauf wollen wir vertrauen, und da dürfen wir uns darauf freuen, dass wir es mit dir, mit wirklichen Wahrheiten, mit dem lebendigen Gott zu tun haben dürfen. Wir befehlen uns dir an für diesen Tag, für diese nächste Woche, auch für das Ganze, was noch mit Weihnachten zu tun hat. Herr, wir vertrauen dir und wir wollen dir die Ehre geben, und gib einfach viel Gnade für unser Verstehen und so viel Mut und Zuversicht für unseren Gehorsam von dem, was du uns sagen möchtest. Amen.